Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Montag, der 23. März 2020. Deutschland hat eine Bundeskanzlerin, die im Homeoffice arbeitet. Angela Merkel ist vorsorglich in Quarantäne, weil sie am Freitag Kontakt zu einem infizierten Arzt hatte. Kontakte sind ab heute weitgehend einzuschränken. Rausgehen bleibt erlaubt. Zur Erholung, aber auch zur Arbeit. Denn Industriearbeiterinnen und Bauarbeiter etwa, die können ihre Arbeit ja schlecht ins Homeoffice verlegen. Wir bringen Sie im Deutschlandfunk wie gewohnt auf den aktuellen Stand der Informationen und Debatten. Wie die Politik eben mit Kontakteinschränkungen, finanziellen Hilfen und Kompetenzbündelungen die Folgen der Corona-Krise abfedern will, das berichten wir ausführlich. Wir schauen natürlich auch schlaglichtartig auf die Entwicklung im Ausland und wir widmen uns der AfD und ihrem sogenannten Flügel. Im Hintergrund im Anschluss auch der Blick auf Corona und die Folgen. Stütze bei Stillstand, wie der Staat Solo-Selbstständigen in der Corona-Krise hilft. Im Studio an diesem Abend Ann-Kathrin Büsker. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es sind viele Fäden, die man derzeit in den Redaktionen in der Hand halten muss, viele Informationen, die man aufgreifen muss, ordnen muss, weil man rund um die Corona-Krise so viele Aspekte beleuchten könnte und doch nur begrenzt Sendezeit und Aufmerksamkeitskapazität hat. Irgendwann platzt mir sonst der Schädel. Beginnen wir heute Abend also in Berlin und der Frage danach, wie das Gesundheitssystem weiter auf einen Anstieg der Fallzahlen vorbereitet werden soll, insbesondere was die schweren Fälle angeht. Dass die Kliniken dann überlastet sein könnten, das ist die Sorge aller Verantwortlichen. Frank Capellan berichtet.
Auch für den Gesundheitsbereich wird viel Geld in die Hand genommen, um die Epidemie in den Griff zu bekommen. Jens Spahn spricht von einem Schutzschirm für Krankenhäuser und Praxen. 10 Milliarden Euro stehen zur Verfügung, um den Notstand zu finanzieren. Wichtigste Maßnahme: die vielen Krankenhäuser, die sich gerade auf die Behandlung von Corona-Infizierten vorbereiten, sollen schnell Geld erhalten. Lukrative Behandlungen von Privatpatienten etwa fallen weg. Der Staat, so der Gesundheitsminister, wird da einspringen.
Wer planbare Operationen verschiebt, wer neue Intensivbetten aufbaut, wer mehr Personal und mehr Material braucht, um Corona-Patienten zu versorgen, bekommt einen finanziellen Ausgleich.
50.000 Euro erhält ein Krankenhaus für jedes zusätzlich eingerichtete Intensivbett. Für jedes normale zur Corona-Behandlung frei werdende Bett werden 560 Euro am Tag überwiesen. Helfen will die Bundesregierung aber auch niedergelassenen Ärzten, jenen, die bei der Corona-Erstbehandlung und Erkennung gefordert sind, aber auch denen, die damit zu kämpfen haben, dass Patienten eigentlich notwendige Arztbesuche verschieben.
Und deswegen wollen wir es möglich machen, dass niemand übermäßige Umsatzeinbrüche jetzt für diese nächsten Wochen haben muss.
Christdemokrat Spahn will zudem dafür sorgen, dass der Bund im Falle einer Epidemie mehr Befugnisse erhält. Das Bundesinfektionsschutzgesetz soll angepasst werden. Schutzausrüstung kann notfalls beschlagnahmt, der Export verboten werden. Der grenzüberschreitende Verkehr kann auf Anweisung des Bundes auch zur Abwehr von Gesundheitsgefahren eingeschränkt werden. Eine Zwangsverpflichtung von Medizinern und Studenten zur Corona-Behandlung soll es allerdings anders als zunächst geplant nicht geben. Jedoch will der Minister auch hier mit finanziellen Anreizen dabei helfen, neues Personal zu rekrutieren. Studenten, die im Corona-Kampf helfen, müssen den Verdienst nicht mit dem BAföG verrechnen.
Der Einsatz der Studentinnen und Studenten muss belohnt werden und nicht finanziell bestraft.
Personal wird auch in der Landwirtschaft fehlen. Ernte und Aussaat stehen an. Saisonarbeiter aber fehlen wegen der Reiseverbote, insbesondere Frauen und Männer aus Polen und Rumänien. Die Spargelbauern haben als Erste darunter zu leiden. Andere werden folgen, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Allein im März werden mindestens 30.000 Saisonarbeitskräfte benötigt. Bis Mai steigt der Bedarf auf 85.000 an.
Für Erntehelfer, die schon in Deutschland sind, werden die Regeln gelockert. Saisonkräfte dürfen 115 Tage lang sozialversicherungsfrei arbeiten können. Bisher lag die Grenze bei 70 Tagen. Alles ist Teil des heute vom Kabinett verabschiedeten Corona-Paketes, ebenso wie Maßnahmen, die Familienministerin Franziska Giffey ankündigt. Junge, einkommensschwache Familien sollen nicht finanziell unter der Corona-Krise leiden müssen. 2 Millionen Kinder haben derzeit Anspruch auf bis zu 185 Euro Kinderzuschlag monatlich, weil Familien durch Kurzarbeit oder die notwendig werdende Kinderbetreuung erhebliche Einkommenskürzungen zu verkraften haben, dürfte der Anteil der Berechtigten sprunghaft steigen. Sozialdemokratin Giffey kündigt zudem eine neue Berechnungsgrundlage an. Nicht das Durchschnittseinkommen der letzten 6 Monate ist für die Höhe des Kinderzuschlages ausschlaggebend, sondern für den Zeitraum April bis September nur der Verdienst des letzten Monats. Bundestag und Bundesrat müssen all diesen Vorhaben noch in dieser Woche zustimmen.
Schon jetzt ist klar, all das, was passiert, das wird Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben, die sich jetzt noch gar nicht abschätzen lassen. Eben noch ging es unserer Wirtschaft sehr gut, jetzt ächzt sie. Und das betrifft sowohl die ganz Großen, so wie zum Beispiel Volkswagen, das seine Produktion ja schon einstellen musste teilweise, aber eben auch die ganz Kleinen, die Restaurants und Cafés um die Ecke, die sich jetzt mit dem Verkauf von Waren aus dem Fenster und dem Verkauf von Gutscheinen über Wasser zu halten versuchen. Die Politik versucht, sie alle in den Blick zu nehmen, berichtet Theo Gers.
Nun ist der Bundestag am Zug. Er wird am Mittwoch das billigen, was das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. 156,3 Milliarden Euro und damit so viel wie kein Finanzminister vor ihm will Olaf Scholz beispielsweise über einen Nachtragshaushalt an neuen Krediten aufnehmen, um der Corona-Krise zu begegnen. Für den Finanzminister ist das in diesen Tagen genau das richtige Signal.
Aus meiner Sicht müssen wir das machen, damit jeder weiß, wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeitsplätze und Unternehmen und Beschäftigung und die Gesundheit zu verteidigen. Wir werden nicht zögern. Und weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, weil der Schuldenstand unseres Landes auf 60% gesunken ist, sind wir diejenigen, die das auch können.
Insgesamt plant die Regierung mit Corona-bedingten Steuermindereinnahmen von über 33 Milliarden und Mehrausgaben von 122 Milliarden Euro. Darin enthalten sind 50 Milliarden allein für die Direktzahlungen, mit denen die Bundesregierung mehrere Millionen Selbstständige und Kleinunternehmen über Wasser halten will. Ein Mann- und ein Frau-Unternehmen oder Freiberufler, die außer einer Praxis, einem Laptop oder einem Lieferwagen oft nur sich selbst als Kapital haben, können zur puren Existenzsicherung zunächst leichter Hartz IV beantragen. Die sonst übliche Vermögensprüfung wird für ein halbes Jahr ausgesetzt. Zur Sicherung ihrer Unternehmen gewährt der Staat zweitens Direktzahlungen. Firmen mit bis zu 5 Beschäftigten soll eine Einmalzahlung von 9.000 Euro für die nächsten 3 Monate über die Runden helfen. Bei bis zu 10 Beschäftigten sind es 15.000 Euro. Schon im April soll das Geld fließen. Eine eidesstattliche Versicherung, dass eine Existenzbedrohung oder ein Liquiditätsengpass wegen Corona gegeben sind, reicht, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus, um zu verhindern, dass ein Gutteil dessen, was wir an kleinem Mittelstand, an Handwerkern, an Geschäften, Buchhändlern, Taxifahrern, Barbesitzern, Kinos, Musikern, Künstlern und vielen anderen in Deutschland haben, was zu unserer Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit des Alltages so wichtig ist, dass dies nicht wegbricht und dass es erhalten bleibt.
Zu diesem Kraftakt des Staates gehört auch ein riesiger Schutzschirm, der über die größeren Unternehmen gespannt wird. Kredite über 400 Milliarden Euro kann der neue Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, aufnehmen und damit Darlehen von Unternehmen, die in eine Schieflage kommen, absichern. Weitere 100 Milliarden Euro soll der WSF der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW für den gleichen Zweck bereitstellen. Und noch einmal 100 Milliarden Euro stehen bereit, damit sich der Bund notfalls an Unternehmen beteiligen oder diese übernehmen kann. Sei es, um diese vor einer Pleite oder vor einer aus deutscher Sicht unerwünschten Übernahme zu bewahren. Und Peter Altmaier warnt deshalb auch die Hedgefonds dieser Welt vor unüberlegten Übernahmeofferten.
Das sage ich allen, die in Hedgefonds und anderswo sich bereits darauf freuen, das eine oder andere günstig zu erwerben. Make no mistake about it. Wir sind entschlossen, unseren Unternehmen in dieser Situation zur Seite zu stehen, weil es eben auch um sehr viele Arbeitsplätze geht.
Zum Hilfspaket der Regierung gehören auch Änderungen im Miet- und Verbraucherrecht, die für die 3 Monate vom 1. April bis 30. Juni gelten und denjenigen helfen sollen, die in dieser Zeit Einkommensausfälle durch Corona haben. Sie erhalten für laufende Zahlungen, etwa für Strom und Telefon, einen 3-monatigen Aufschub, ohne dass ihre Anschlüsse gekündigt werden können. Geraten Sie mit der Miete in Rückstand, besteht die Pflicht zur Mietzahlung zwar weiter, es darf Ihnen aber wegen der Mietschulden nicht gekündigt werden. Das gilt für private Wohnungen ebenso wie für Geschäftsräume.
Die Auswirkungen der Wirtschaftshilfen, wem sie helfen und wem auch nicht, all das können Sie noch einmal vertieft hören in unserem hintergründigen Podcast zum Weltgeschehen. Deutschlandfunk der Tag, zu finden Montag bis Freitag um 17 Uhr in unserer kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir dürfen bei all dem auch die individuelle Ebene nicht aus dem Blick verlieren. Jeder und jede einzelne von uns kann und muss dazu beitragen, das Virus nicht weiter zu verbreiten. Am Wochenende haben die Bundesländer und die Bundesregierung hierzu gemeinsame Regelungen festgelegt, die ab heute gelten. Die Regelungen sind allerdings nur angeglichen und zielen in eine gemeinsame Richtung, so die Bundeskanzlerin gestern.
Wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Jeder soll wissen, alle staatlichen Ebenen arbeiten an einem großen, ja lebenswichtigen Ziel, Zeit zu gewinnen im Kampf gegen das Virus.
Demnach gilt grundsätzlich, Bürgerinnen und Bürger sollen Kontakte soweit möglich vermeiden, einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Nach draußen darf man nur mit Familien oder Haushaltsangehörigen und, das ist zumindest die allgemeine Regel, mit einer weiteren Person. Außerdem bleibt weiter möglich, was sein muss. Das ist der Weg zur Arbeit, wenn sie nicht nach Hause verlegt werden kann, der Einkauf, der Gang zum Arzt und zur Apotheke. Und auch das frische Luftschnappen und Sport draußen im öffentlichen Raum bleiben erlaubt. Dagegen betonte Merkel:
Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel.
Restaurants werden außer für den Außerhausverkauf geschlossen, ebenso wie Friseur, Massage, Tattoo-Läden und Ähnliches. Außer Behandlungen sind medizinisch notwendig. Dass die Kanzlerin in dieser Aufzählung extra betonen musste, welcher Gang nach draußen noch erlaubt ist, mag psychologische Gründe haben. Es liegt aber auch daran, dass die Länder unterschiedliche Regelungswege gewählt haben. Einige, wie Baden-Württemberg, betonen die Kontaktverbote. Andere, und zwar nicht nur Bayern und das Saarland, sondern auch etwa Sachsen, Berlin und Brandenburg, regeln es andersherum. Das Haus verlassen darf nur, wer einen Grund hat und den gegebenenfalls auch belegen kann. Allerdings zählt als ein solcher Grund eben auch Sport und frische Luft. Deshalb sagt am Morgen im Deutschlandfunk etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig:
Ich sehe uns auch gar nicht weit auseinander. Jeder darf weiterhin vor die Tür gehen. Und wichtig ist aber, dass man das nur noch ganz eng beschränkt darf, eigentlich alleine oder nach der Regel der meisten Länder zu zweit oder mit denen, die in der Familie leben.
Ein Unterschied ergibt sich freilich direkt aus der Art der Regelung. Es geht um den Beleg. Die Berliner Polizei etwa twittert, dass ein Ausweis mitzuführen ist. Der andere Unterschied liegt in dem, was Schwesig anspricht. Nicht alle Länder erlauben das Treffen auch mit einer nicht im Haushalt lebenden Person. So gelten strengere Regeln, etwa in Bayern, im Saarland und in Sachsen. Auch da aber gibt es Ausnahmen, zum Beispiel, wenn Hilfsbedürftige begleitet werden müssen. Ob die Maßnahmen angepasst und das heißt möglicherweise auch verschärft werden, wird allgemein offen gelassen. Ausgangssperren seien das letzte Mittel, so eine sehr skeptische Manuela Schwesig. Erst einmal gelten die Maßnahmen für 2 Wochen. Und dann? Im ZDF antwortet am Morgen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht:
Es geht um Menschenleben, deswegen werden wir jetzt nach 2 Wochen uns das sehr genau anschauen, wie die Entwicklung ist und dann gegebenenfalls verlängern. Aber niemand möchte länger als notwendig die Bewegungsfreiheit einschränken.
Justizministerin Christine Lambrecht im Beitrag von Gudula Geuter. Es klang ja schon an, die Regelungen sind zwar angeglichen, aber länderspezifisch dann in ihrer Ausprägung nochmal unterschiedlich. Zum Beispiel in Berlin, wo das Ganze ein bisschen strenger gehandhabt wird. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak mit exemplarischen Eindrücken und regionalen Problemen.
Was nicht verwundert, in der Stadt Mitte und im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gibt es besonders viele Infizierte, also dort, wo die Menschen besonders dicht gedrängt wohnen, wo bislang das urbane Leben mit Cafés, Restaurants, Clubs Hunderttausende von Touristen anzog. Seit Mitternacht gelten auch in Berlin weiter verschärfte Regeln. Wir müssen alles dafür tun, damit die Zahl der Infizierten nicht mehr so schnell ansteigt, sagt Gesundheitssenatorin Kalaci.
Dass eben die Polizei funktioniert, dass die Gerichte funktionieren, aber eben auch zum Beispiel die Presse funktioniert. Diese Epidemie kann alle Bereiche sehr heftig treffen. Das will ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, weil es immer so aussieht, dass wir diese Temporeduzierung nur für das Gesundheitssystem brauchen.
Berlin baut gerade ein Notkrankenhaus für 1000 Patienten in einer Messehalle auf. Wann es allerdings betriebsbereit ist, dazu gibt es keine verlässliche Angabe. Größtes Problem dürfte das fehlende Personal sein. Aus diesem Grund hat die CDU vorgeschlagen, sofort Genehmigungen für ausländische Pflegekräfte und für Ärzte zu erteilen. Im zuständigen Landesamt für Gesundheit sollen 1300 noch unbearbeitete Anträge von Pflegern und 1000 Anträge von ausländischen Medizinern liegen. Ein großes Problem, überall fehlt Schutzkleidung. Weder Altenpfleger noch Hausärzte oder Kinderärzte sind ausgestattet. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt, ohne Schutzkleidung werden wir unsere Praxen schließen müssen. Gesundheitssenatorin Kalaitschi gibt zu,
dass der niedergelassene Bereich mit dieser Pandemie und Schutzkleidung kalt erwischt würde. Hier gibt es keine Bevorratung. Pandemiepläne und Bevorratung für den niedergelassenen Bereich, wer ist dafür zuständig, wer sorgt dafür? Wir haben mit unseren Beständen den niedergelassenen Bereich ausgeholfen.
Der Markt für Schutzkleidung sei leergefegt. Die Preise stiegen, Bestellungen aus dem Ausland würden an den Grenzen gestoppt. Der Bund will zentral Schutzkleidung beschaffen und einen Teil davon an die Länder weiterreichen.
Wenn wir nächste Woche Schutzkleidung geliefert bekommen, ich hoffe, bitte drücken Sie uns die Daumen, dann möchte ich als erstes natürlich die stationäre und die ambulante Pflege bedienen.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Soweit der Blick nach Deutschland in Sachen Coronavirus. Schauen wir jetzt auf Österreich, das ja in Sachen Maßnahmen zur Bewältigung insbesondere aus bayerischer Perspektive Vorbild ist. Die Regierung Kurz hat schnell mit drastischen Maßnahmen reagiert und Clemens Fehrenkotte berichtet uns nun, inwieweit sich die Menschen daran halten.
Seit einer Woche schon gelten die strikten Ausgangsbeschränkungen, an die sich, so Innenminister Karl Nehammer im Ö1-Morgenjournal des ORF per Telefon, 95% der Bevölkerung halte. 5% hätten es nicht begriffen, die Anzahl der Anzeigen steigt, knapp 2900 Verstöße bis Sonntag. Das sei natürlich eine Kulturänderung für alle, die ganzen Einschränkungen. Zum Einsatz von Polizeidrohnen über Wien und Handydatenauswertungen, erklärte Nehammer.
Nein, also die Polizei setzt keine Drohnen ein, um das zu überwachen, sondern es gibt den Drohneneinsatz in Wien, um den Verkehr zu überwachen. Dabei kann man gleichzeitig natürlich schauen, ob es irgendwo auch Ansammlungen von Personengruppen gibt. Aber extra dafür werden keine Drohnen eingesetzt und Handydaten setzen wir gar nicht dazu ein, sondern nur, wenn die Staatsanwaltschaft und wir einen richterlichen Auftrag bekommen, eben um die Kriminalität zu bekämpfen.
Die Zahlen sind es, auf die Politik und Bevölkerung gleichermaßen schaut. Wie viele Infizierte gibt es heute? Wie viele Menschen befinden sich im Krankenhaus? Steigt die Anzahl der Infizierten nicht mehr so schnell an wie in der ersten Woche? 3.611 Infizierte, 110 Patienten in Hospitälern, 15 Patienten auf Intensivstationen und 16 Todesfälle. Stand heute Morgen 7.30 Uhr. So lautet die Zwischenbilanz eine Woche nach Verhängung der Ausgangsbeschränkungen. Das Tempo, mit dem die Infizierungszahlen nach oben schnellen, nimmt ein wenig ab. Seit letztem Freitag liegt der tägliche Zuwachs an Infizierungen unter der 20%-Grenze. Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag wuchs die Anzahl der bestätigten Erkrankungsfälle um 15,3%. Das sei der niedrigste relative Tagesanstieg seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich. Die Maßnahmen der Regierung beginnen zu wirken, kommentiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Sein Blick richtet sich besonders auf die Anzahl der durchgeführten Corona-Tests. Diese Anzahl solle deutlich erhöht werden. Derzeit sind über 21.000 Menschen getestet worden. Rudolf Anschober am Sonntagabend in der ORF-Sendung im Zentrum, zugeschaltet aus seinem Homeoffice.
Mit der legen wir, das kann ich garantieren, in den nächsten 2-3 Wochen massiv zu. Auf jeden Fall muss in Österreich jeder getestet werden, der ein Verdachtsfall ist, und jeder getestet werden, von dem der Arzt meint, dass er die Notwendigkeit sieht, dass eine Testung durchgeführt wird.
Mindestens bis Ostermontag, den 13. April, bleiben alle bisherigen Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Dies hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits Ende der vergangenen Woche angekündigt. Erstmals beruft die Regierung Reservisten ein. 3000 Milizsoldaten, das entspricht etwa 10% aller Reservisten. Für 3 Monate zunächst. Innenpolitisch herrscht zwischen der konservativ-grünen Bundesregierung und den Oppositionsparteien in weiten Teilen Übereinstimmung.
Österreich und das Coronavirus. Clemens Fehrenkotte berichtete aus Wien. Sachsen nimmt Corona-Patienten aus Norditalien auf. 6 schwerkranke Menschen kommen zur Behandlung nach Leipzig und Dresden. Gelebte europäische Solidarität. Wie man die innereuropäische Zusammenarbeit noch verbessern kann, darüber haben heute die EU-Außenminister beraten. Bettina Klein berichtet.
Videokonferenzen sind das diplomatische Mittel der Stunde, selbst bei den Außenministern, deren Vielreiserei normalerweise zum Berufsalltag gehört. 3 Stunden konferierten die EU-Ressortchefs, die Corona-Krise selbst hier im Vordergrund.
Die aktuelle Corona-Krise ist für uns alle ein Stresstest. Das gilt für jeden Einzelnen, aber das gilt natürlich auch für die Nationalstaaten und das gilt in besonderer Weise auch für die Europäische Union.
Alle müssen jetzt ihre Handlungsfähigkeit beweisen und ihrer Verantwortung gerecht werden, so Heiko Maas. Die EU versucht gerade handlungsfähig zu bleiben. Da Videokonferenzen nur als informelle Treffen gelten, werden die Entscheidungen in Zukunft im schriftlichen Verfahren getroffen. Eine Änderung der Geschäftsordnung machte es möglich. Heiko Maas hat außerdem vorgeschlagen, eine Solidaritätsklausel in den europäischen Verträgen zu aktivieren. Sie soll bei außergewöhnlichen Ereignissen sicherstellen, dass die EU als Ganzes die Mitgliedstaaten schneller und einheitlicher unterstützen kann. Eine dringliche Aufgabe für die Außenminister derzeit, jene EU-Bürger zurückzuholen, die sich im Ausland befinden und wegen der Reisebeschränkungen nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können. Dabei unterstützt die Bundesregierung unter anderem private Reiseanbieter.
Dafür müssen wir ihnen helfen, Landegenehmigungen zu bekommen oder auch Überflugsrechte. Das ist in vielen Fällen schwieriger geworden, weil der Luftraum abgeschlossen wurde oder weil Flughäfen auch dicht gemacht worden sind.
Dort, wo private Anbieter gar nicht mehr hinkommen, chartert die Bundesregierung selbst Maschinen bei Fluggesellschaften. 120.000 Deutsche wurden in den vergangenen Tagen zurückgebracht. Insgesamt geht man von mehr als 200.000 deutschen Staatsbürgern aus, die sich bei Ausbruch der Corona-Krise im Ausland befunden haben und jetzt wieder zurückkehren möchten. Die Haupturlaubsgebiete seien abgearbeitet. Nun widme man sich den weiter entfernt liegenden Regionen, Chile, Mexiko, Neuseeland, Gambia. Zur schwierigen Situation an den innereuropäischen Grenzen und den kilometerlangen Staus, sagte Heiko Maas.
Viele dieser Probleme sind praktisch gelöst. Die Staus gibt es nicht mehr in dem Umfang. Die Tatsache aber, dass man die Bewegungen von Menschen nicht nur in einem Staat, sondern auch innerhalb Europas reduzieren muss, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, ist eine richtige gewesen.
Das Ganze besser gemeinsam zu organisieren sei notwendig gewesen, vor allem um den freien Fluss von Waren zu gewährleisten. Die EU-Kommission hat dazu heute noch einmal Richtlinien vorgestellt.
Erstens sollte das Überqueren der Grenze auf einer grünen Vorfahrtsspur maximal 15 Minuten dauern. An diesem Wochenende hatten wir einige Grenzübergänge mit mehr als 40 Kilometern Warteschlange. Das ist eine Wartezeit von bis zu 18 Stunden und das muss aufhören.
Als weitere Punkte empfahl Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten, Beschränkungen für den Güterverkehr vorübergehend außer Kraft zu setzen, etwa Fahrverbote am Wochenende oder in der Nacht. Außerdem müsse der Papierkram, die Bürokratie an den Grenzen für Lkw-Fahrer deutlich vereinfacht werden.
Bettina Klein aus Brüssel. Das olympische Feuer wurde bereits entzündet. Am Donnerstag soll in Fukushima der Fackellauf beginnen. Und im Juli sollen in Tokio die Olympischen Sommerspiele 2020 stattfinden. Stand jetzt bleibt es auch dabei. Denn das Olympische Komitee weigert sich, die Spiele abzusagen. Doch der Druck nimmt zu. Sportlerinnen und Sportler, aber auch Verbände sagen, das geht so nicht. Wir müssen verschieben. Bastian Rudde berichtet.
Noch bis zu 4 Wochen warten auf die Olympia-Entscheidung. Für den Deutschen Olympischen Sportbund ist das inzwischen nicht mehr vorstellbar. Der DOSB hätte vom Internationalen Olympischen Komitee erwartet, sich jetzt zu einer Verlegung der Spiele durchzuringen, auf Sommer nächsten Jahres. So formuliert es heute DOSB-Chef Alfons Hörmann. Eine solche Verschiebung fordert auch Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler im ZDF.
Wir Athleten, international kann ich da sprechen, für die Leichtathletik sind der Meinung, dass 2021 die maximale Sicherheit aktuell bietet. Olympische Spiele sind das größte Fest und dort wollen wir die optimalen Leistungen unter fairen Bedingungen haben. Und die sind aus meiner Sicht aktuell gar nicht mehr gegeben, da Athleten am Strand trainieren, gar nicht trainieren oder auch Anti-Doping-Strukturen bisweilen schon aufgebrochen sind, weil durch Quarantäne gar nicht mehr ordentlich getestet werden kann.
Das IOC schreibt in seiner Mitteilung von gestern Abend, es prüfe Szenarien, den Starttermin der Sommerspiele zu ändern. Wie diese Szenarien aussehen und um welche Alternativtermine es darin geht, schreibt es nicht. Nur so viel, eine Absage Olympias stehe nicht zur Debatte.
Ich finde die gestrige Entscheidung respektlos gegenüber den Athletinnen und Athleten,
sagt die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag. Im Interview mit dem Hessischen Rundfunk spricht sich auch die SPD-Politikerin für eine Verschiebung der Sommerspiele auf 2021 aus.
Das halte ich für machbar, nach jetzigem Stand jedenfalls. Aber diese Hinhaltetaktik des IOC, die produziert einen massiven Vertrauensverlust und zeigt auch ein eklatantes Führungsversagen. Und dem IOC muss klar sein, wer nicht entscheidet, über den wird entschieden.
Von der CDU-Fraktion im Bundestag heißt es, Olympia als weltweit größtes Sportereignis und globale Bemühungen, den Coronavirus einzudämmen, das passe nicht zusammen. Daher plädiert auch die CDU-Fraktion für eine Verlegung auf Sommer 2021, frühestens, wie ihr sportpolitischer Sprecher Eberhard Ginger schreibt. Er fordert eine schnelle Entscheidung. Eine möglicherweise entscheidende Wendung hat sich im olympischen Gastgeberland vollzogen, in Japan. Dort hatte Premierminister Abe bisher ebenso eisern am geplanten Olympiatermin festgehalten wie das IOC. Mittlerweile hält er eine Verschiebung für möglich.
Wenn es schwierig ist, die Olympischen Spiele vollständig stattfinden zu lassen, dann müssen wir vor allem mit Blick auf die Interessen und die Gesundheit der Sportler entscheiden.
24. Juli bis 9. August 2020. Dass dieser Termin für das Internationale Olympische Komitee noch zu halten sein wird, ist kaum vorstellbar. Der Druck, die Sommerspiele in Tokio zu verschieben, wird größer. Und die ohnehin schon raren Stimmen wie die von Ringer-Weltmeister Frank Stäbler werden noch seltener. Er äußert Verständnis für die 4-Wochen-Frist des IOC. Solange die geplante Austragung trotz des Coronavirus im Bereich des Möglichen liege, müsse man sie in Betracht ziehen. Allerdings sagt Stäbler selbst, dass da wohl der Wunsch Vater des Gedanken sei.
Der sogenannte Flügel der AfD, er hatte nie eine offizielle Mitgliederliste. Und jetzt soll sich diese Organisation auflösen. Auf Druck aus dem Bundesvorstand, der damit auch dem Druck westdeutscher Landesverbände folgt, die Sorge haben, was die Beobachtung durch den Verfassungsschutz bedeuten könnte, der ja angekündigt hat, den Flügel eben zu beobachten. Wie löst man jetzt aber eine Organisation auf, die gar keine Mitgliederliste hat? Henry Bernhard berichtet.
Der Auflösungsbeschluss war ein Kompromiss, gegen den nur der Brandenburger AfD-Chef Kalbitz stimmte. Personelle Konsequenzen zog der Bundesvorstand nicht. Den diesbezüglichen Vorschlägen fehlte es an einer Mehrheit. So blieben die Führungsfiguren des Flügels, Andreas Kalbitz und Björn Höcke, unangetastet. Einzig Kalbitz wurde aufgefordert, juristisch gegen Behauptungen vorzugehen, er sei jahrelang Mitglied der inzwischen verbotenen heimattreuen deutschen Jugend HDJ gewesen. Aus Sicht des AfD-Bundesvorstandes ist zuerst einmal Zeit gewonnen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kai Gottschalk, früher stellvertretender Parteivorsitzender, zeigte sich im Deutschlandfunk sehr optimistisch, dass seine Partei auf dem richtigen Weg sei.
Ich hoffe, alle konstruktiven Kräfte, die es im Flügel gibt, und davon kenne ich viele und mit denen arbeite ich in Nordrhein-Westfalen wie auch auf Bundesebene vernünftig und gut zusammen, die sollen und müssen weiter integraler Bestandteil unserer Partei sein. Und zur Auflösung des Flügels hat der Bufo, und da muss ich ihm auch ein Kompliment aussprechen, eine richtige und gute Haltung entwickelt. Kompliment Richtung Berlin und unserem Bundesvorstand. Und insoweit warten wir jetzt, was in den nächsten Wochen passiert.
Am vergangenen Wochenende sollte ein Treffen des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichneten Flügels stattfinden, das allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Am Samstag zirkulierten Meldungen, dass der AfD-Rechtsaußen und Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke den Flügel aufgelöst habe. Diese Meldungen wurden von Höcke erst beflügelt und dann dementiert. Man arbeite an einer Bewertung des Bundesvorstandsbeschlusses und einer möglichen fristgemäßen Umsetzung. An seiner politischen Ausrichtung werde sich ohnehin nichts ändern.
Unsere Arbeit weist über den Flügel hinaus. Andreas Kalbitz, ich selbst und alle anderen politikfähigen Flügler werden ihren politischen Kurs im Sinne der AfD weiterführen.
Er versicherte auch, dass diese Vorgänge auf dem Thüringer Landesverband keine Auswirkungen haben werden. Dies sieht man in der AfD, je nach politischer Ausrichtung, mit Freude oder mit Sorge. Die sozialen Netzwerke sind voll mit Stimmen, die Höcke und Kalbitz ermuntern, im Sinne des Flügels weiterzumachen. Auch Höckes Co-Vorsitzender im Thüringer Landesverband der AfD, Stefan Möller, steht zu Höcke.
Die ganzen Erfolge, die wir erzielt haben in den letzten 4, 5 Jahren,
die sind eben auch mit seiner Person verknüpft. Und bloß weil der Verfassungsschutz meint, dass das in irgendeiner Form anstößig wäre, schmeißt man ja nicht sein Personaltableau deswegen über den Haufen.
Ein AfD-interner Kritiker lässt sich mit den Worten zitieren, dass der Landesverband zu 100% unter der Fuchtel von Höcke stünde. Westdeutsche völkische und nationalsozialistische Kreise hätten die Thüringer AfD geradezu unterwandert. Es gibt nun in der AfD die Sorge, dass die Auflösung des Flügels ohne personelle Konsequenzen dazu führen könnte, dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD zum Beobachtungsfall erklären könnte und dass dies zur Spaltung der Partei führen könnte.
Henry Bernhard berichtete. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Ann-Kathrin Büsker. Im Anschluss für Sie der Hintergrund hier im Abend im Deutschlandfunk. Passen Sie gut auf sich auf und passen Sie gut auf andere auf. Tschüss.